Im Folgenden geht es um die dritte Szene des dritten Aktes in Schillers Drama Wilhelm Tell. Das ist die berühmte Apfelschuss-Szene. Das Thema der Szene ist, wie weit die Unterdrückung der Schweizer durch die Österreicher eigentlich noch gehen soll und wie man damit umgehen könnte von Seiten der Schweizer. Voraussetzungen der Szene, da ist einmal Wilhelm Tell, der sich trotz der Warnungen seiner Frau mit seinem ältesten Sohn nach Altdorf aufgemacht hat, als wollte er das Schicksal herausfordern. Dort ist ja nach dem Willen des Vogts ein Hut aufgestellt worden, den die Schweizer genauso grüßen sollen wie den Vogt als Vertreter des Kaisers selbst. Und das ist natürlich erst eine gefährliche Situation. Kommen wir zur Übersicht über die Abschnitte der Szene. In 1732 sind da zwei Soldaten, Frieshardt und Leuthold. Die sind also Wächter bei dem Hut und sprechen über ihre Aufgabe. Und der Erstere, dieser Frieshardt, hat anscheinend keine Probleme damit. Dem Zweiten, diesem Leuthold, ist es aber dann doch etwas peinlich und der erklärt in 1764: Und du bist auch so ein dienstfertiger Schurke und brächtest wackre Leute gern ins Unglück. Mag wer da will am Hut vorübergehen, ich drück die Augen zu und sehe nicht hin. Er sagt also immer, du bist so ein dienstfertiger Schurke, du bist also wirklich ein Schurke, ein schlimmer Mensch, der wegen des Dienstes alles möglich macht. Alles Mögliche macht, ne? Dienst fertig, sofort bist du dabei. Und du würdest sogar wackere, anständige Leute ins Unglück bringen. Er dagegen sagt, ganz egal, wer da vorbeikommt und am Hut eben auch vorbeigeht, ich drücke die Augen zu und gucke nicht hin. 1761 folgen dann Frauen, die vorbeikommen, sind für die beiden Soldaten uninteressant. Frieshardt vertreibt sie mit den Worten 1768 und folgende: Wollt ihr vom Platz verwünschtes Volk der Weiber? Also eine sehr negative Sicht auf die Frauen wird hier deutlich. Wer fragt nach euch, schickt eure Männer her. Wenn sie der Mut sticht, dem Befehl zu trotzen, das heißt also auf gut Deutsch, wenn die, man sagte, den Stich der Hafer, das war eine deutsche Redewendung, die sagte, wenn die also übermütig werden und glauben, sie könnten gegen den Befehl, da diesen Hut zu grüßen, vorgehen. Dann ab 1771 taucht dann Wilhelm Tell mit seinem Sohn auf und er erkundigt sich erstmal, was es mit dem sogenannten Bannwald auf sich hat. Und er erzählt seinem Vater da, was er da von einem Hirten gehört hat. Vater, ist es wahr, dass auf dem Berge dort die Bäume bluten, wenn man einen Streich drauf führte mit der Axt, also wenn man mit der Axt in sie reinschlägt? Und Tell, wer sagt das, Knabe? Walter dann, der Meister Hirt erzählt, also ein bekannter Hirte dort, die Bäume seien gebannt, sagt er, und wer sie schädige, dem wachse seine Hand heraus zum Grabe. Also eine ganz, ganz wilde Geschichte, dass jemand, der so einen Baum schädigt, ne, dann hinterher noch als Toter seine Hand da aus dem Grab reckt, weil er mit ihr eben schlimme Dinge angerichtet hat. Und Wilhelm Tell macht dann klar, dass dieser Wald nur vor Eislawinen schützen soll. Und darauf fragt sein Sohn noch, ob es eigentlich auch Gegenden ohne Berge gibt. Die kennt er gar nicht. Und sein Vater bejaht das und beschreibt die Schönheit und Fruchtbarkeit dieser Gegenden wohl im Norden der Schweiz. Aber die Menschen seien dort nicht frei und müssen hohe Abgaben leisten. Und ab 1809 wird dann deutlich, dass bei diesen Menschen es anders ist als bei ihnen, den Bewohnern der Berge. Walter, sie können sich nicht mutig selbst beschützen. Tell, dort darf der Nachbar nicht dem Nachbarn trauen. Walter, Vater, es wird mir eng im weiten Land. Da wohne ich lieber unter den Lawinen. Und Tell sagt, ja, wohl ist es besser, Kind, die Gletscherberge im Rücken zu haben, als die bösen Menschen. Ab 1815 geht es dann um den Hut auf der Stange. Tell will wie immer keinen Streit. 1816, was kümmert uns der Hut? Komm, lass uns gehen. Aber da ist es schon zu spät. Es ist wieder mal der harte Frieshardt, der in Verszeile 1819 feststellt: Ihr habt's Mandat verletzt, ihr habt den Befehl verletzt, ihr müsst uns folgen. Er will ihn also ins Gefängnis bringen. Es gibt dann eine heftige Diskussion, an der immer mehr Menschen teilnehmen. Die Soldaten kommen in Schwierigkeiten, da erscheint der Vogt ab Zeile 1850 mit vielen Bewaffneten. Und dem Vogt wird dann berichtet, was vorgefallen ist. Und 1865 kommt es dann zum direkten Gespräch Tells mit dem Vogt. Gessler, nach einer Pause, er hat so ein bisschen nachgedacht, denn er hat ein besonderes Verhältnis zu dem Tell, ne, weil er ihm mal im Gebirge begegnet ist und da ziemlich rumgezittert hat. Und Tell hat ihn dann leben lassen, nachdem er ihm vorher also Schaden zugefügt hatte. Und jetzt sagt Gessler eben: Verachtest du so deinen Kaiser, Tell, und mich, der hier an seiner Stadt gebietet? Ich, Er ist der Stellvertreter des Kaisers da, dass du die Ehre versagst, nicht gönnst, dem Hut, den ich zur Prüfung des Gehorsams aufgehangen. Der steht dort, damit ich sehen kann, oder hängt dort, wer gehorsam ist und wer nicht. Dein böses Trachten hast du mir verraten, deine bösen Gedanken, deine bösen Ziele hast du mir verraten. Tell sagt dann erstaunlicherweise: Verzeiht mir, lieber Herr, aus Unbedacht, ich habe nicht nachgedacht, nicht aus Verachtung eurer ist's geschehen. Wär ich besonnen, hieß ich nicht der Tell. Aha, er ist anscheinend bekannt dafür, dass er so ein bisschen so ein Haut drauf ist, ne? Also manchmal erst etwas tut und dann nachdenkt. Ich bitte um Gnade, es soll nicht mehr begegnen. Das heißt, er erklärt hier allen Ernstes der Tell, dass er beim nächsten Mal anscheinend den Hut grüßen will. Also hier zeigt er sich überhaupt nicht als Widerstandskämpfer. Und Gessler denkt wieder ein bisschen nach einigem Stillschweigen. Du bist ein Meister auf der Armbrust, Tell. Man sagt, du nimmst es auf mit jedem Schützen. Du kannst also jeden besiegen. Und dann der Sohn, Walter Tell. Und das muss wahr sein, Herr. Einen Apfel schießt der Vater dir vom Baum auf 100 Schritte. Und damit gibt der Sohn Tells, ne, dem Gessler noch einen Tipp, was er mit seinem Vater anstellen kann. Und Gessler fragt dann so scheinheilig: Ist das dein Knabe, dein Sohn Tell? Tell: Ja, lieber Herr. Fragt: Hast du der Kinder mehr? Hast du noch mehr Kinder? Zwei Knaben, Herr. Und welcher ist's, den du am meisten liebst? Herr, beide sind mir gleich, liebe Kinder. Dann kommt Gessler mit seinem Vorschlag. Nun, Tell, weil du den Apfel triffst vom Baume auf 100 Schritte, so wirst du deine Kunst vor mir bewähren müssen. Zeig mir mal, was du kannst. Nimm die Armbrust, du hast sie gleich zur Hand, und mach dich fertig. Einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen, doch will ich raten, ich gebe dir den Rat, ziele gut, dass du den Apfel triffst auf den ersten Schuss, denn verfehlst du ihn, triffst du ihn nicht, so ist dein Kopf verloren. Und damit wird natürlich Tell vor die schlimmstmögliche Alternative gestellt. Er muss nicht nur schießen, sondern er muss auch noch richtig treffen. Wenn er daneben schießt, ist er auf jeden Fall verloren. Ab 1896 wird das noch schlimmer. Tell sagt, ich soll mit meiner Armbrust auf das liebe Haupt, den Kopf des eigenen Kindes zielen, eher würde ich sterben. Gessler, du schießt, oder du stirbst mit deinem Knaben, deinem Jungen. Das heißt, er sagt sogar, wenn du jetzt nicht schießt, dann stirbst nicht nur du, sondern auch der Junge, obwohl der ja überhaupt nichts für die Tat des Vaters kann. Und ab 1900 verhöhnt der Vogt dann noch den Tell, als dieser es nicht verstehen kann, dass man einem Vater so etwas zumuten kann. Ei, Tell, du bist ja plötzlich so besonnen, plötzlich denkst du so viel rum. Man sagte mir, dass du ein Träumer seist und dich entfernst von anderer Menschenweise, also ganz anders bist als andere Menschen. Du liebst das Seltsame, das Besondere. Drum habe ich jetzt ein Eigenwagstück, also eine besonders schwierige Sache, für dich ausgesucht. Ein anderer wohl würde drüber nachdenken, bedächte sich. Du drückst die Augen zu und greifst es herzhaft an. Das heißt, auch der Vogt weiß also durchaus, dass der Tell manchmal ein bisschen schneller mit dem Handeln als mit dem Denken ist. Ab 1910 greift dann Bertha ein. Die haben wir ja schon als Adlige kennengelernt, die gegen die Unterdrücker der Schweiz ist. Sie versucht, den Vogt zu besänftigen. Und sagt, lass es genug sein, Herr. Unmenschlich ist es, mit eines Vaters Angst so zu spielen. Wenn dieser arme Mann, also Tell, auch Leib und Leben verwirkt, also eigentlich verloren hat durch seine leichte Schuld, bei Gott, er hätte jetzt den zehnfachen Tod empfunden. Entlasst ihn ungekränkt in seine Hütte. Das heißt, ihr habt ihm so viel zugemutet, der ist schon 10-mal gestorben. Lasst ihn jetzt ohne weitere Kränkung, ohne Verletzung in seine Hütte. Er hat euch kennenlernen, er hat euch kennengelernt in dieser Stunde und er wird daran immer und seine Kindeskinder auch noch denken. Und ab 1930, der Vogt lässt sich nicht beeindrucken und bleibt bei seiner Linie. Ja, er lässt sogar den Spruch los, 1938, das Ziel ist würdig und der Preis ist groß. Das heißt, er macht so eine Art Preisausschreiben draus aus der ganzen Geschichte, obwohl es um ein Menschenleben geht. Ab 1943 wirft sich dann Tells Schwiegervater, der Großvater des Jungen, um dessen Leben es geht, vor dem Vogt nieder, bietet ihm seinen ganzen Besitz an, aber der Vogt muss dazu gar nichts sagen, weil der Junge eben Vertrauen zu seinem Vater hat. Dann ab 1967 zeigt sich der Melchtal mal wieder hitzig, möchte am liebsten mit Gewalt gegen den Vogt vorgehen, aber es sind zu viele Soldaten da. Und dann wird es sehr dramatisch ab 1980, weil Tells Hand nämlich zittert. Die Anspannung ist so riesengroß. Aber er bekommt dann noch eine kurze Pause, weil Rudenz 1993 eingreift. Der hat sich ja im Gespräch mit Bertha schon innerlich auf die Seite der Schweizer gestellt, ist aber noch im Gefolge des Vogts. Und ab 2003 erklärt er ganz offen, wofür er jetzt steht, ist sogar bereit, dem Vogt als Ritter den Federhandschuh hinzuwerfen und sich gegebenenfalls mit dem Schwert durchzusetzen. Und das hat Tell genutzt, um sich zu beruhigen, und er hat mit der Armbrust tatsächlich den Apfel auf dem Kopf seines Sohnes durchschossen. Alle sind begeistert, sogar Gessler erkennt den Meisterschuss an. Ab 2049 kommt dann doch noch eine Wende. Eigentlich könnte Tell ja jetzt frei sein und gehen, aber der Vogt hat gesehen, dass er einen zweiten Pfeil bereitgelegt hat und will nun wissen, was das sollte. Und als er dann in 2056 dem Tell verspricht, ihm nicht ans Leben zu gehen, ganz egal was er sagt, sagt er die Wahrheit. Wohlan, o Herr, weil ihr mich meines Lebens habt gesichert, weil ihr mir dieses Versprechen gegeben habt, so will ich euch die Wahrheit gründlich sagen. Und dann zieht er den Pfeil raus, sieht den Landvogt mit einem furchtbaren Blick an, das zeigt also, wie es ihm innerlich geht. Mit diesem zweiten Pfeil hätte ich euch durchschossen, wenn ich mein eigenes liebes Kind getroffen hätte. Und euch hätte ich wahrlich nicht verfehlt, euch hätte ich getroffen. Darauf lässt der Vogt ihn dann verhaften. Gessler, wohl Tell, das Leben habe ich dir zugesichert, ich gab mein Ritterwort, das will ich halten, doch weil ich deinen bösen Sinn erkannt habe, will ich dich abführen lassen und irgendwo unterbringen, wo weder Mond noch Sonne dich bescheint, also in einem tiefen Kerker, damit ich sicher sei vor deinen Pfeilen. Als der Vogt dann ab 2070 darauf hingewiesen wird, dass er damit die Freiheitsrechte der Schweizer verletzt, antwortet er nur cool 2078. Wo sind denn diese Freiheitsrechte? Hat der Kaiser sie bestätigt? Er hat sie nicht bestätigt. Diese Gunst muss erst erworben werden durch Gehorsam. Rebellen seid ihr alle gegen des Kaisers Gericht und ihr seid da mit verwegener Empörung zugange, die lasst ihr wachsen, ihr so. Ich kenne euch alle, ich durchschaue euch ganz. Den Tell, nehme ich jetzt heraus aus eurer Mitte, doch alle seid ihr an seiner Schuld beteiligt. Wer klug ist, lerne schweigen und gehorchen. Und den Schluss bildet dann ab 2086 ein Wortwechsel zwischen dem verhafteten Tell und seinem Schwiegervater und Stauffacher. Und sein Schwiegervater Walter Fürst in heftigem Schmerz. Es ist vorbei. Er hat es beschlossen, er, der Vogt, mich mit meinem ganzen Haus und meiner Familie zu verderben. Stauffacher sagt, warum musstet ihr diesen Wüterich denn auch reizen? Und Tell sagt, ja, bezwinge sich, wer meinen Schmerz gefühlt. Ich war so empört, erregt, dass ich ihm die Wahrheit gesagt habe mit dem zweiten Pfeil. Und Stauffacher kann dann nur noch sagen, oh, nun ist alles hin. Mit euch sind wir gefesselt alle und gebunden. Jetzt sieht's schlecht aus für uns. Und dann die Landleute umringen den Tell. Mit euch geht unser letzter Trost dahin. Und dann der etwas anständiger Soldat Leuthold nähert sich. Tell, es tut mir leid, aber ich muss gehorchen. Und den Schluss bildet dann Tells Ratschlag an seinen verzweifelten Sohn 2096. Er hebt die Arme zum Himmel. Dort droben ist dein Vater. Den ruf an. Also er soll zu Gott beten. Und als Stauffacher fragt, was er denn Tells Frau sagen soll, bekommt er zur Antwort 2098: Der Junge ist unverletzt und mir wird Gott helfen. Und jetzt die dramatische Situation am Ende der Szene. Wie seine Frau es befürchtet hat, hat Tells Gedankenlosigkeit ihn und seinen Sohn in eine tödliche Gefahr gebracht. Er kann sein Leben und das seines Sohnes zwar durch einen Meisterschuss retten, ist aber dann wieder so unbedacht, so unüberlegt, dass er dem Vogt die Wahrheit sagt, was den zweiten Pfeil angeht. Und so kann der ihn doch noch verhaften lassen. Und damit fällt der Wilhelm Tell als wichtige Figur bei einem möglichen Aufstand erstmal aus. Und erstaunlich ist, dass der Tell im Gegensatz zu allen anderen freiheitsliebenden Schweizern anscheinend kein Problem hat, diesen Hut da auch zu grüßen. Ja, das zu dieser Szene. Wir hoffen, dass das gut klar geworden ist. Und wer Näheres eben nachlesen will, kann einfach auf www.schnell-durchblicken.de noch mehr von uns finden. Da gibt es auch ein allgemeines Register, in dem findet man alphabetisch alles, was wir haben, auch die Dateien zu Wilhelm Tell. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.